ich hatte der Mannschaft in der Mannschaftsbesprechung auch gesagt, dass Mentalität Talent schlägt. Und genau das haben wir heute bewiesen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Habt ihr es schon verkraftet? Ich weiß es nicht. Ich habe noch dran zu knabbern. Einen wunderschönen guten Morgen. Das sagen wir ganz genau so. Hier ist Frauenfußball-Podcast. Ich bin Miriam. Nach diesem verrückten, nach diesem irren Viertelfinalspiel der deutschen Fußballfrauennationalmannschaft gegen Frankreich. Was war das für ein Abend? Wir stehen im Halbfinale. Ich sage wir, denn das hat sich angefühlt wie eine Leistung von komplett Deutschland. Also ich auf der Couch war auch kaputt nach diesen 120 Minuten und Elfmeterschießen. Nina, guten Morgen auch an dich. Liebe Grüße nach Zürich.
Ja, guten Morgen. Ich habe es gestern Nacht noch hierher geschafft. Es war wirklich irre. Ich wusste auch am Ende überhaupt nicht mehr, was ich sagen oder schreiben soll und habe irgendwie einfach nur versucht, klarzukommen. Ich habe dir zwischendurch auch geschrieben, so, ich bin gefühlt irgendwie gerade einfach auf Autopilot, weil ich ansonsten völlig durchdrehen würde. Das war irre.
Das war irre. So könnte man es eigentlich ganz leicht zusammenfassen. Fertig, aus. Alles andere könnt ihr euch in den Highlights anschauen. Nein, wir versuchen das Ganze nochmal einzuordnen und auseinander zu klamüsern und uns auch auf verschiedene Spielerinnen zu konzentrieren. Nina, aber du hast es gesagt, du bist zurück in Zürich. Bedeutet wiederum, du warst in Basel, du warst vor Ort im Stadion. Gib uns wieder, was hast du erlebt?
Das war echt total krass. Also vorm Spiel war es irgendwie ganz entspannt, ganz nett. Ich habe den Fanmarsch auch gar nicht mitgenommen diesmal, wo wir ja beim letzten Mal irgendwie zufällig reingerutscht sind. Aber in der Stadt hat man schon gesehen, wie ganz viele Fans in Trikots, vor allen Dingen eben DFB-Trikots habe ich da gesehen. Erst so ums Stadion rum, dann habe ich auch mehr französische Trikots gesehen und dann schon so gedacht, könnte ganz interessant werden, weil ich meine Basel an der deutschen und der französischen Grenze. Es war ja wirklich total irre. Aber war irgendwie ganz nett, ganz witzig. So. Und im Stadion dann war das wirklich krass. Also mir haben zwischendurch echt die Ohren wehgetan. Ich habe auch gedacht kurz, naja, ich habe ein bisschen mehr an der deutschen Kurve gesessen. Habe ich zwischendurch gedacht, liegt das vielleicht da dran oder sind die einfach wirklich so laut? Und ja, also ich glaube, die waren einfach richtig laut. Bei jedem Ballgewinn, bei jeder irgendwie Aktion nach vorne, bei jeder Aktion, die irgendwie gelungen ist, war das irre, was da an Stimmung und an Lautstärke gekommen ist. Bei den, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, sehr späten Auswechslungen hat es auch also wahnsinnigen Support gegeben und Applaus. Und das war schon wirklich beeindruckend. Aber natürlich auch an die französischen Fans, die waren schon auch sehr, sehr laut. Vor allen Dingen bei der Hymne, da war der Gegensatz dann sehr pro Frankreich.
Ja. Also kann ich mir nur vorstellen, wie du schon sagst, allein diese geografische Situation macht das alles ja nochmal besonderer, nochmal irgendwie spannender, umso krasser, wie das dann wirklich lief, weil ich muss zugeben, oder ich glaube, so ging es fast jedem, der dieses Spiel gesehen hat, nach so einer Viertelstunde dachte ich, jo, das wird sehr einseitig und relativ langweilig. Ich würde mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich gestern los war.
Mach das. Einmal einen Überblick für uns alle.
Ja, sehr gerne nochmal rückblickend. Es ist nicht so lange her, aber los geht's.
Das war der Spieltag.
Über 34.000 Zuschauende waren dabei in Basel. Genauer gesagt 34.128 Zuschauende. Richtig, richtig toll schon wieder. Die sich dann also dieses Spiel gegeben haben zwischen Frankreich und Deutschland. Nicht nur wir, viele andere haben Frankreich auch vorher den Favoritenstatus gegeben. Und es ging sehr spritzig, sehr aktiv los auf beiden Seiten. Dachte man sich von Anfang an, auch Deutschland nimmt da den Kampf an gegen eine sehr spritzige Mannschaft aus Frankreich. Jedoch gab es dann relativ früh in der 12. Minute einen Freistoß für die Französinnen und Kathi Henrich hat völlig abseits des Balls leider in die Haare von Mbok gefasst, die Haare festgehalten und die Schiedsrichterin hat sich das im Nachhinein sogar kurz via VAR angeschaut und relativ schnell auf Rot und Elfmeter für Frankreich entschieden. Eine Situation, über die wir gleich nochmal sprechen können. Ich war völlig außer mir, aber okay, zurück zum Spiel. Grass-Giroud versenkt diesen Elfmeter locker, flockig, macht das relativ entspannt. Es steht also nach 15 Minuten 1-0 für Frankreich und Deutschland schon wieder in Unterzahl. Das bedeutet, gehen wir davon aus, das Spiel geht nur 90 Minuten. Du bist einfach fast 80 Minuten in Unterzahl unterwegs. Es ist völlig irre. Schon wieder, möchte man denken, in dem Moment. Ja, aber 10 Minuten später fässt sich Sjoerke Nüsken ein Herz und verlängert eine Ecke von Clara Bühl wunderschön per Kopf ins Tor. Es steht 1-1 nach 25 Minuten. Ein Zustand, von dem schon viele nicht ausgegangen sind. Und dann begann gefühlt der Kampf. Frankreich hatte mehrfach das 2-1 nicht nur auf dem Fuß. Der Ball war auch mehrfach im Tor. Allerdings zweimal wurde dieses Tor aufgrund einer Abseitsstellung wieder aberkannt. Und dann, als wäre das Drehbuch nicht schon spannend genug gewesen, gibt es in der 68. Minute Elfmeter für Deutschland. Denn Brandt hat sich unheimlich gut durchgesetzt im Laufduell mit Bashar, fädelt die Außenverteidigerin ein und kurz vor der Grundlinie geht Brandt eben zu Boden. War sofort klar, das ist ein Elfmeter. So, Sjoerke Nüsken fasst sich also ein nächstes Herz, denkt sich, so Leute, ich mach das Ding jetzt rein. Nicht so mit Pauline Perrault-Magnin, denn die Torfrau hat wirklich stark gehalten. Man muss dazu sagen, dass der Schuss von Nüsken auch nicht wirklich ihr bester war. Also steht es weiterhin 1-1. Ich glaube, unsere Herzen, unser Kreislauf war zu dem Zeitpunkt schon ungefähr dreimal ganz woanders.
Oh ja.
Es ging über die 90. Minute hinaus, es ging in die Verlängerung. Zweimal 15 Minuten on top. Beide Mannschaften treffen nicht. 120 plus 3, dachte sich Malar. Ich probiere es mal kurz aus 30 Metern. Der Ball klatscht einfach an die Latte. An Katrin Berger. Hätte ihn im Zweifel sogar noch gehabt. Völlig irre. Es geht also im Stand von 1-1 ins Elfmeterschießen. Und unsere Torfrau Ann-Kathrin Berger macht sich quasi unsterblich, hält zwei Dinger. Deutschland steht im Halbfinale gegen Frankreich nach einer Mentalitätsschlacht, nach einem Kampf, nach einer wilden Partie, ich möchte es nochmal erwähnen, das waren rund 110 Minuten Unterzahl. Und Deutschland steht trotzdem im Halbfinale.
Und 110 Minuten Unterzahl mit fast kaum einem Wechsel über sehr, sehr lange Zeit. Das gehört ja auch noch mit dazu, dass da eben wenig gewechselt worden ist.
Absolut.
Da kommen wir auf jeden Fall nachher eben nochmal zu. Aber ich finde, danke erstmal Miri, dass das, worüber man wirklich reden, was du ja auch schon gesagt hast, eine Mentalität, das ist das allererste, über das wir hier reden müssen, weil wir haben es ja gesehen im Spiel gegen Schweden, dass man eben auch total zusammenbrechen kann. Und das war in dieser Partie eben komplettes Gegenteil. Wie das Team eben umgegangen ist mit dieser roten Karte, das war unfassbar beeindruckend. Und sich da eben über diese 110 Minuten Unterzahl zu schleppen, ist so ein Wahnsinn gegen so starke Französinnen. Das fand ich nämlich auch wirklich krass. Ich meine, man weiß, dass die Französinnen einfach eine Technik am Ball haben. Das ist brutal.
Oh, so wie dieser Ball da mitgeführt wird zum Teil. Da habe ich ein bisschen gesabbert zwischendurch. Weiter.
Ja, aber wirklich. Und das im Gegensatz zum DFB-Team. Und das sind auch natürlich selbstredend gute Fußballerinnen. Aber der Gegensatz war, das muss man schon auch so ehrlich sagen, war schon krass. Auch dieses Selbstverständnis am Ball. Und dass sie eben trotzdem sie nicht vorbeigelassen haben. Diese Defensive war da ja wirklich auch voll das Thema. Was war das? Wie hält man das durch? Das finde ich ja wirklich so irre.
Mit ganz viel Wille, Emotionen und einfach Glaube. Und einer guten Fitness, muss ich sagen. Also
vor allen Dingen eben diesen Wechsel zu schaffen von dem Schwedenspiel noch jetzt zu dem.
Na, vor allem musst du dir ja, wie ich schon gerade bei der Spielzusammenfassung meinte, denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wieso sind wir wieder in Unterzahl? Wir müssen kurz einmal aber auch Kathi Henrich einmal erwähnen. Du hast aus dem Stadion, wir haben natürlich hin und her geschrieben, weil wir beide sehr perplex waren, was da gerade passiert. Du im Stadion warst relativ überrascht, warst dir nicht sicher. War das, hat sie sich irgendwie verhakt in ihren Haaren? Das kann doch nicht eine ich wusste aktive erst gar nicht, Situation was gewesen sein. Ja, ja, genau. Und ich habe dann quasi, wie der VAR in Berlin, die Fernsehbilder nochmal mir genauer angeschaut und darüber gesprochen. Das war leider eine aktive Situation, eine aktive Handlung, dementsprechend einfach auch ganz klar rot. Das geht leider nicht anders. Und ich habe nicht, das war, glaube ich, ein kompletter Blackout bei Kathi Hinrich. Eine Person, die ja so sicher eigentlich ist, auch eine Ruhe ausstrahlt und eben dort eigentlich immer einen wirklich tollen Dienst leistet. Da müssen ihr die Nerven einmal durchgegangen sein. Und sie wollte eine Person, die ja vor allem nichts mit dem Ball zu tun hatte, leider aus dem Spiel nehmen. Und das ist einfach schiefgegangen. Für mich echt eigentlich No-Go.
Absolut, absolut. Ist übrigens Kathi Hinrichs erster Platzverweis überhaupt, was eben auch zeigt, was sie eigentlich für eine Spielerin ist und auch so ihr Selbstverständnis, wenn sie spricht, finde ich, das passt überhaupt nicht dazu, dass sie eine Spielerin an den Haaren ziehen würde und Blackout hin und her, das kann dir in jungen Jahren passieren, aber nicht mit der Erfahrung, die Kathi Hinrich hat. Und ich fand es total, ich fand es wirklich richtig komisch, weil erstens, wir haben im Stadion alle total gerätselt, hä, was wird denn da jetzt gecheckt, weil wir das also alle nicht gesehen haben und dann irgendwann so langsam gecheckt haben, okay, es ging da um Haare ziehen. Und dann fand ich Kathi Hinrichs Reaktion auch richtig irre, als sie die rote Karte bekommen hat, weil sie ja so total schockiert war selber. Und da dachte ich, hat sie das selber nicht mitbekommen? Oder was war da los? Weil wenn du eine Gegenspielerin in den Haaren ziehst, dann ist ja klar, dass es eine Tätigkeit ist und dass du eine rote Karte kriegst. So. Aber dass sie da wirklich so schockiert war, da habe ich echt gedacht, hä? Also, hä? Viel weiter komme ich da wirklich nicht. Also von daher, ja, fand ich irgendwie schräg.
Also Christian Wirk hat ja auch in voller Aufregung in der Situation auch gelb kassiert, wurde im Nachhinein auch zu dieser Situation befragt und hat im ZDF ganz deutlich gesagt, ich möchte mich dazu nicht äußern. Also ich glaube, der war auch völlig wild und wird das ein oder andere Hühnchen mit Hinrich zu rupfen haben. Aber okay, zurück zu unserer eigentlichen Frage, wie schaffst du es mental, da durchzukommen? Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe nur großen Respekt vor dieser Mannschaft, die es wirklich geschafft hat, mit jeder Situation, mit jeder Aktion sich gegenseitig zu pushen. Jeder auch nur kleinster Ballgewinn wurde in dem Fall gefeiert von der Bank aus. Du hast es immer wieder auch von vor Ort eben beobachten können. Wurde angefeuert. Mit Halbzeitpfiff ist die komplette Bank auf den Rasen gerannt und hat sich eingeschlagen mit den aktiven Spielerinnen. Das war schon so eine Situation, wo du gemerkt hast, wir geben uns hier jetzt gerade überhaupt nicht auf. Wir haben jetzt schon diese ersten 45 Minuten unter Zahl gepackt. Jetzt geht's weiter. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir scheinen angezählt, wir scheinen eigentlich auf dem Boden zu liegen, aber wisst ihr was? Jetzt geht's erst richtig los. Diesen Eindruck haben sie mir vermittelt. Jürgen Knüsken auch mit der Geste an den Kopf im Sinne von Mentalität. Wir sind da. Hier oben entscheidet sich das Spiel nicht in den Beinen. Und das eben gerade gegen so spielsichere und wirklich heftige Französinnen. Du hast es ja angesprochen, wie gut sie am Ball sind. Das war krass. Und eine Sache noch. Ich habe dir, glaube ich, rund um die 70., 80. geschrieben. Mental gesehen ist Deutschland gerade vorne. Mental gesehen sehe ich Deutschland da gerade gewinnen. Aber es kann doch trotzdem nicht sein, dass sie das gerade irgendwie gewinnen. Also ich habe gleichzeitig nicht geglaubt, dass es so kommen könnte.
Ja, total, absolut, weil ich meine, dann schwinden ja auch die Kräfte, aber das ist tatsächlich auch was Ann-Kathrin Berger nach dem Spiel dann gesagt hat, dieses Thema Glaube von außen und von innen.
Überlegt euch mal, wenn ihr uns noch mehr zumutet und was wir dann noch mehr erreichen können, und genau das finde ich einfach wichtig, und das mussten wir von uns selber ausmachen, weil es wir von anderen Leuten nicht bekommen haben, und deswegen haben wir es gesagt erst recht. Wir haben einfach voreinander gekämpft und das ist das Wichtige, weil wir einfach als Mannschaft unschlagbar sein können. Und das wissen wir selber.
Diese Frau ist so krass, einfach das auch so genau zu sagen. Ist eine sehr klare Ansage, sage ich mal so, an alle, die da über den Fußball schreiben, sprechen, quatschen, wie auch immer. Finde ich einerseits sehr gut, dass sie das so klar und so direkt auch formuliert. Auf der anderen Seite aber, naja, ganz ehrlich, also JournalistInnen sind ja schon mal gar nicht irgendwie dafür zuständig, irgendwie für gute Laune im Team zu sorgen oder das Team anzufeuern. Und auch, ja gut, die Fans dann im Zweifel schon, die sind dann auf jeden Fall dafür zuständig. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass die eher dahinter stehen. Wobei, so drin bin ich ja in dieser Fanszene vom DFB-Team dann gar nicht. Aber dieser Glaube an sich selber, das haben, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, haben auch die Spielerinnen immer wieder gesagt, diese Geste immer wieder an den Kopf, das war wirklich jedes Mal, immer wieder kam diese Geste, zwei Finger an die Schläfen, wir sind hier, wir sind im Game.
Kurz nochmal zu Berger, ich finde ihre Gesellschaftskritik in dem Fall auch nachvollziehbar und irgendwie richtig. Hab auch fast schon Respekt davor, das so deutlich auszusprechen eben, würde vielleicht auch nicht jede machen. Und gleichzeitig finde ich es auch, ja, jetzt vor allem rückblickend irgendwie schade, dass sich eigentlich eine deutsche Nationalmannschaft so früh in einem Turnier quasi beweisen muss.
Mm. Ja, ich finde es irgendwie, dieses, man sollte sich nicht jetzt schon so beweisen müssen, ist aber irgendwie auch so gefühlt ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Gerade mit all diesem Wandel im letzten Jahr, mit dem Fakt, dass der DFB als Ganzes ja schon überholt wird von vielen anderen Nationen, dass viel geredet, aber wenig wirklich gemacht wird gefühlt. Ich sag nur die ganzen Pläne und Ideen, die es gegeben hat oder die es gibt wohl irgendwie, um den Fußball der Frauen zu stärken, über die aber nicht viel bekannt ist, die nicht transparent gemacht werden, wo eben nicht viel eben gemacht wird. Und dann eben diese Ansprüche noch zu haben, ja, aber wir sollten davon ausgehen können, dass wir irgendwie bis ins Finale kommen oder sowas, finde ich schwierige Ansprüche. Nichtsdestotrotz finde ich schon auch, dass man trotzdem die Fans auf jeden Fall im Rücken haben sollte. Aber das hatten sie jetzt gerade in dem Spiel auch. Und da muss man natürlich schon auch, finde ich, auf eine Art dafür spielen. Und das war halt beim Schwedenspiel nicht so. Und diesen Support, ich hatte ja vorhin schon gesagt, zum Stadion, das war so, so, so krass. Irgendwie zwischen, ich glaube, vor dem Elferschießen oder was war das, da war einmal komplett still, weil ich glaube, alle sich irgendwie mal sortieren mussten. Aber dann hat Sjoke Nyske tatsächlich auch irgendwie so die Fans angefeuert und aufgefordert, so, hey, jetzt kommt mal. Und dann ging es wieder ab. Das war wirklich richtig, richtig stark. Wollen wir noch einmal, wo wir jetzt bei der roten Karte Mentalität so lange waren, noch mal kurz den Bogen machen, finde ich, ist eine ganz gute Brücke. Nach dieser roten Karte und Unterzahl und so weiter, hat es ja relativ kurz später den ersten und lange Zeit einzigen Wechsel gegeben von Christian Wück. Da ist nämlich Sarai Linder ausgewechselt worden und Sophia Klein-Herne eingewechselt worden. Und Sarai Linder ist vorher schon eine ganze Weile behandelt worden. In der 4. Minute oder was war das, glaube ich, schon. Da haben sie auch eine Zeit lang irgendwie da schon zu 10 gespielt und das aber auch ganz gut hinbekommen. Genau, ich hatte mich erst gefragt, weil sie wirkte noch ganz fit, aber du hattest direkt gesagt, so wird wohl mit der Verletzung zu tun zu haben, ne?
Ja, weil sie halt einfach auch am Spielfeldrand geweint hat. Und
ach,
da
das hab ich
eben
gar nicht
bei
gesehen.
Der Behandlung war sie komplett fertig. Und da saß ich nämlich auch hier vorm Fernseher und dachte so, nicht die Nächste, die weint, weil sie gerade nicht mehr kann, ausgewechselt wird aufgrund ihrer Verletzung. Es war einfach komplett verflucht. Ich dachte wirklich so, es kann doch hier gerade nicht wieder genauso laufen, also bezogen auf weitere große Verletzungen, dass eine Stütze im Team quasi verletzt raus muss, da den Tränen nahe am Seitenrand sitzt und nicht weiß, ob es weitergeht, hat sich da wieder raufgekämpft aufs Feld. Aber ja, dann musste Wück eben reagieren und hat es in dem Fall dann wohl auch richtig gemacht.
Ja, Sophia Klein-Herne ist reingekommen und ich finde, die hat es wirklich fantastisch gemacht. Also, wo ich mich echt frage, warum nicht öfter sie oder sie wirklich auch mal von Beginn, weil gerade eine Sarai Linder war ja im letzten Spiel schon auch eher anfällig, wobei da war das ganze Team. Und Klein-Herne, ich finde, die hatte so eine Abgeklärtheit irgendwie auch dabei. Die war so matter-of-factly gefühlt, sehr ruhig geblieben, sehr kühl die Zweikämpfe auch geführt. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie sie sich da auch eingefügt hat in die Kette, wo wir jetzt auch mal vielleicht drüber reden können. Was hatten wir denn da eigentlich in der Defensive überhaupt am Start?
Wer ist denn da eigentlich noch übrig?
Ja, und das ist es nämlich auch so, als Linda da verletzt war. Ich habe übrigens wirklich gar nicht gesehen, dass sie geweint hat. Das hatte ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist ja schon wieder auch in der Defensive. Da ist ja wirklich bald nicht mehr wahnsinnig viel. was man tun kann. Also wo jetzt
und
auch.
Übrigens, glaube ich jetzt, du hast es ja gerade nochmal angesprochen, Kleinherne wird, ob er will oder nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine andere, bessere Lösung findet, dann eben in einem Halbfinale gegen Spanien jetzt wahrscheinlich starten.
Ja.
Weil Linda war ja auch nach Abpfiff mit Krücken zu sehen oder auf Krücken zu sehen, mit einem bandagierten Fuß. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie in 3 Tagen da wieder so fit ist.
Nee, genau, da hatte Wirk eben auch gesagt, irgendwie, dass man nicht weiß, wie lange das dauern wird und so. Plus eben Kathi Henrich, die rote Karte. Ja, Carlotta Wamser kommt zurück, aber das ist halt immer noch nicht so wahnsinnig viele da. Ja, aber diese Defensivreihe fand ich sehr interessant. War ja vorher so spekuliert worden, okay, wer rückt nach? Also wer startet dann statt Carlotta Wamser eben? Schon wieder eine Umstellung da auch gewesen. Wird es eine Dreierkette, Fünferkette, Viererkette? Was wird's? Noch vor Anstoß hat man da gesehen, es hat wohl ausgesehen wie eine Viererkette. Aus Sarai Linda, Kathi Henrich, Rebecca Knaack und Franziska Kett. Franziska Kett mit irgendwie, also blutjung da reingeschmissen, ihren ersten Auftritt da bei der EM. Und dann aber hat sich das total oft so verschoben. Da übrigens Janina Minge eben nicht in dieser Viererkette drin, sondern als Sechserin davor, wo ich mich auch sehr gefreut habe, sie mal in dieser Rolle zu sehen, weil ich sie auf der Position wirklich auch so, so, so gut finde.
Und stark.
Dann sind sie aber immer wieder, also es war so wahnsinnig variabel. Teilweise ist eben Janina Minge mit reingerutscht, dann hatten wir eine Fünferkette. Dann war es manchmal aber auch so, dass Linda und Kett hochgeschoben haben und dann entsprechend Bühl und Brandt irgendwie runtergerutscht sind und man da dann wieder die Viererkette hatte. Dann war es eben auch mal wieder eine Dreierkette, also eine wirklich Dreierkette in anderer Besetzung jeweils mit Henrich, Knaack, Linda, manchmal aber auch Knaack, Henrich und Minge und dann aber irgendwie auch wieder, also es war wirklich, es war wahnsinnig variabel. Nach der roten Karte dann war es ziemlich fix eine Viererkette aus Knaack, Kleinherne, Minge und Kett. Aber das war schon wirklich beeindruckend, wie die Spielerinnen da auch mit diesem immer wieder Wechsel umgegangen sind.
Ja, vor allem haben halt auch die eher offensiv aufgestellten Spielerinnen immer wieder mit nach hinten gearbeitet. Und das ist ja nun mal spätestens bei so einer Unterzahl nötig. Und sie haben diesen Kampf einfach sofort angenommen. Es ist schon fast so wie, ja gut, wir sind ja langsam schon gewohnt, in Unterzahl zu spielen, dann machen wir das jetzt. Also wieder, auch da, ich habe echt nur wenn dann ganz kurze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste da jetzt bangen. Genau, dass das nicht gut geht. Weil die haben mental einfach einen wirklich starken Eindruck gemacht. Auch Janina Minge als Kapitänin hat mir unheimlich gut gefallen, weil sie gar nicht so doll aufgefallen ist zum Teil. Sie hat ihren Job getan. Sie hat ihre Mannschaft, glaube ich, wirklich extrem gut geführt und eben in den Reihen immer mal wieder auch kontrolliert und eben geführt. Das hat sie gut gemacht und ist dabei, aber nicht super auffällig gewesen. Und das mag ich am meisten, wenn Kapitäninnen gar nicht so auffällig sind in ihrem Spiel.
Ist eine andere Art der Präsenz. Minge fand ich dann aber auch krass. Wenn sie aufgefallen ist, dann durch brutal geile Grätschen teilweise, was die da abgeliefert hat, wie sie sich in die Bälle gehauen hat. Auch eben, wie du meintest, immer so subtil mal an der richtigen Stelle die Fußspitze irgendwie noch dazwischen, dass die Französinnen eben nicht vorangekommen sind, hat auch irgendwie eingewechselte Clara Matteo dann zum Beispiel richtig gut abgeschirmt, als die irgendwie aufs Tor wollte, hat sie die so richtig smart einfach abgeschirmt. Das war schon wahnsinnig beeindruckend. Und wen ich auch richtig, richtig stark fand, ich glaube, es war eben auch gegen Clara Matteo, die hat dann irgendwie offenbar nochmal richtig Schwung reingebracht, Franziska Kett, die eben, wir haben sie ja schon erwähnt, als Linksverteidigerin da reingekommen ist. Wie fandest du sie so im Spiel? Ich muss ehrlich sagen, ich fand sie lange Zeit auch nicht unbedingt auffällig.
Dankeschön, genau das wollte ich gerade auch genauso sagen. Sie ist mir erst zum Ende des Spiels aufgefallen und dann eben durch aber auch Mentalitätssituationen, wo ich dann ihre Einsätze gesehen habe und dann auch ihr Gesicht, wo ich so dachte, alles klar, sorry, Franzi. Jetzt sehen wir, dass du auf jeden Fall am Start bist. Die hat wirklich was abgerissen. Die ist 20 Jahre jung. Wo hat sie das hergeholt? Ich habe keine Ahnung. Also und sie sagt ja auch selbst noch was zu einem Spiel, was für sie natürlich ein völlig besonderes war.
Ja, ich war schon sehr aufgeregt, weil es eben erst, glaube ich, mein 4. Länderspiel ist. Aber ich bin eben ja mit dem Gedanken rein, ich kann halt nichts verlieren, das ist mein 4. Spiel. Und ich habe einfach alles gegeben. Und ich glaube, die Französinnen, die haben sich genervt gefühlt von mir.
Also hast du eigentlich alles erreicht. Du gehst rein, hast nichts zu verlieren und schaffst es auch noch, so spielstarke Spielerinnen von dir zu nerven. Top.
Aber das hat sie richtig, also wirklich dieses Genervtsein von ihr, das hat man bei den Französinnen, finde ich, auch echt gesehen. Wie sie da, du meintest es, ne, und bin ich voll dabei, dass sie vor allen Dingen gegen Ende des Spiels erst so richtig aufgefallen ist. Und zwar, wie sie ihre Seite im Griff hatte, diese Zweikämpfe auch einfach unfassbar smart geführt hat, mit einer guten Übersicht, so abgeklärt das Ganze. In der Verlängerung, glaube ich, war sie dann auch verletzt ausgewechselt worden. Da habe ich jetzt leider gar nicht noch weiter was zu gehört, ob das jetzt irgendwie...
Krämpfe. Ah, die war einfach nur durch. Ja, okay. Die war einfach nur fertig.
Ja, verständlich. Also... absolut verständlich. An der Stelle vielleicht dann eben wirklich mal das Reden über diese fehlenden Auswechslungen vor allen Dingen. Cat ist dann eben ausgewechselt worden. Selina Cherchi ist für sie reingekommen, die dann eben auch Verteidigung gemacht hat, was ich zwischendurch ein bisschen weird fand. Aber eben wirklich lange, lange Zeit nix. Bis in die Verlängerung rein nicht gewechselt, außer dieses eine Mal eben Linda verletzungsbedingt. Und wir haben uns ja hin und her geschrieben auch und ehrlich gesagt, nicht nur mit dir, ich habe auch mit anderen gesprochen, mit den KollegInnen da auf den Rängen und auch noch mit einem Kumpel geschrieben irgendwie. Warum hat Christian Wück nicht gewechselt, während die Französinnen irgendwie 4 Wechsel schon durch hatten nach 90 Minuten und Wück 10 Spielerinnen in Unterzahl irgendwie Ewigkeiten nicht gewechselt? Und auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er uns diese brennende Frage selbstverständlich beantwortet.
Weil die Mannschaft performt hat, weil die Mannschaft jede einzelne sehr gut gespielt hat und alles rausgehauen hat, was in ihnen steckt. Und für uns gab es überhaupt keinen Grund, wenn die Spielerinnen nicht selbst ein Zeichen geben, dass wir einen Wechsel vornehmen. Das war bei Gio Hoffmann der Fall. Sie hat uns dann in der Verlängerung gezeigt, dass es noch maximal 5 Minuten geht. Dann haben wir reagiert. Aber es gab für uns aus spielerischer, aus mannschaftstaktischer Sicht keinen Grund, irgendwas zu wechseln. Und die letzten beiden Wechsel waren wegen dem Elfmeterschießen. Da haben wir Sarah und die Linda reingebracht.
Sarah Debritz und Linda Daimann waren das.
Einerseits bist du komplett irre eigentlich.
Ja.
Wieso tust du das deinen Spielerinnen an? Wie viele möchtest du eigentlich vom Boden kratzen? Und mit wie vielen möchtest du dieses Turnier noch weiter bestreiten? Weil ich nicht so richtig weiß, inwiefern das jetzt nochmal Nachwehen geben kann. Andererseits, Herr Wück, Chapeau, weil am Ende ist das auch eine Vertrauensleistung, die du mit deiner Mannschaft da gezeigt hast. Das ist pures Vertrauen. Vorher safe abgesprochen, ihr reagiert, ich bin zufrieden mit euch. Das wird auch in der Halbzeit schon so kommuniziert gewesen sein. Das funktioniert hier gerade sehr, sehr gut, so wie wir uns das gedacht haben, abseits der Unterzahl. Daran habe ich nichts zu ändern und ich werde es nicht tun, solange ihr mir kein Zeichen gebt. Aber wow, also wie du schon sagst, während Frankreich also nach und nach fitte Spielerinnen da auf dieses Feld bringt, zum Teil kommen da Spielerinnen rein, die nur bei ihrem Anlauf aufs Spiel, wo ich dachte, ach du meine Güte. Die hatten noch nicht einmal den Ball am Fuß und ich dachte schon so, oje, oje.
Und das ist so toll.
Und weiter müssen die deutschen Spielerinnen sich übers Feld tragen.
Ja,
und ich
weiß auch
nicht. Ja, nur abschließend kurz, es ist gut gegangen, Christian Wück. Wäre es nicht gut gegangen, weiß ich nicht, wie wir heute drüber sprechen würden, weil ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig.
Ja, und ich finde auch, wir müssen auch erst gucken, glaube ich, nach dem Halbfinale dann gegen Spanien, wie man damit umgeht, weil ich glaube, das kann auch da, wie du meintest, Nachwehen geben, weil ja, es ist ultra schwierig. Das kann abgesprochen sein, das kann in einer guten Kommunikation funktioniert haben, diese Absprache, ihr gebt Bescheid und dann wechseln wir. Aber ich finde, du hast als Trainer ja auch eine Verantwortung für die Spielerinnen.
Mhm.
Und wenn die spielen, sind die ja so in ihrem Film drin. Und es gibt auch ganz, ganz viele, ich erinnere nur an Pillenkick, diese Recherche vom Korrektiv, wo recherchiert worden ist, nachgeforscht worden ist zum Konsum von Schmerzmitteln. Es gibt Spielerinnen und Spieler, die sich einfach vollpumpen mit Schmerzmitteln, einfach nur damit sie spielen können. Und das wird auch einfach gelten für Zähne zusammenbeißen und weitermachen, was absolut gesundheitsgefährdend sein kann und ist. Von daher, zweischneidiges Schwert. Es hat jetzt geklappt und die Spielerinnen sind happy und das ist total super so. Hoffentlich muss man das nicht allzu oft so machen, sagen wir es mal so. Giovanna Hoffmann hat Christian Wück auch genannt. Die ist gestartet statt einer Freigang Dahlmann, Schüller, vor allen Dingen wäre Schüller dann die 1:1 Variante gewesen, die dann auch eingewechselt worden ist für sie. Fand ich interessant vor Spielbeginn. Wie fandest du sie?
Ich finde auch, sie hat einen guten Eindruck gemacht, weil auch nicht wirklich schlecht aufgefallen, aber jetzt auch nicht so super positiv.
Mhm. Okay, finde ich interessant, weil ich fand sie nämlich irgendwie gerade in der ersten Hälfte ziemlich positiv. Vor allen Dingen, gut, ist dann natürlich die Offensivrolle nach so einer roten Karte nach 15 Minuten schwierig.
Daran liegt's.
Aber ich fand, ich fand, das dann, also mir hat sich im Nachhinein dann auf jeden Fall erklärt, warum sie gestartet ist, nämlich A, Tempo, die ist ja krass schnell,
ja,
so, und gegen die Französinnen, die ja auch so wahnsinnig schnell sind, unfassbar wichtig, und B, aber auch so wegen ihrer Robustheit, sagen wir mal so, in Zweikämpfen, da glaube ich, ist sie nochmal ein bisschen präsenter als eine Schüller, jetzt wenn wir wirklich über diese 1:1 vergleichende Position reden, ist dann hinten raus ziemlich abgetaucht, stimmt schon, aber hat sich trotzdem immer noch reingehauen, auch wenn man dann eben gesehen hat, so, die war einfach durch und dann ist Schüller für sie gekommen und ich fand es ganz lustig, das hatte ich dir auch geschrieben. Ich habe relativ weit leider weggesessen von der deutschen Bank, also die waren rechts, von mir aus gesehen rechts und ich habe links gesessen hinter der französischen Bank, habe trotzdem immer so rübergeschielt zur Aufwärmen Fraktion, sage ich mal so. Und Lea Schüller war dann da auch schon so in der Verlängerung ultra genervt, würde ich zumindest das mal so interpretieren, wie sie da reagiert hat. Ultra genervt, dass sie irgendwie nicht spielt. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Über welche Spielerin wollen wir denn als nächstes noch sprechen?
Ich glaube, es liegt auf der Hand, wenn wir einfach erwähnen müssen, die Königin. Ann-Kathrin Berger, meine Königin. Es ist, also natürlich kann jetzt jeder irgendwie sagen, vorbei sagen, meckerst du noch über ihre Aktion? Ja, habe ich auch. Und weiterhin ist es ab und zu ein riskantes Spiel, was sie da spielt. Hat sie gegen Frankreich hier und da eben auch wieder eingesetzt, aber mit einer Ruhe und einer Sicherheit und abseits der Elfmeter, die sie gehalten hat. Wow. Also dieser Safe vom Minge-Kopfball, wo du dachtest, Entschuldigung, falsches Tor, was zur Hölle? der wurde ja, der ist schon komplett, das hat das komplette Internet schon gebrochen. aber das war nur eine Ausnahmesituation von vielen. Wow, die Frau hat Deutschland einfach im Spiel gehalten. Kannst du nicht anders sagen. Ohne diesen Fels im Tor wäre das nicht so gut gelaufen. Fertig.
Ja, krass. Also unglaublich krass. Weltklasse.
Clara Bühl fasst es perfekt zusammen. Und du auch schon. Es ist so irre. Und ich finde, dass dieses Spiel erstens ein richtig großer Mittelfinger an alle Kritik war, die sie einstecken musste, an ihrer Spielweise. Ich finde auch, dass es der perfekte Beweis dafür war, es ist scheißegal, riskant oder nicht. Es geht vor allen Dingen um eine Sicherheit im Spiel, weil sie hat nicht weniger riskant gespielt als in den anderen, in den vergangenen Spielen. Sie war halt einfach sicherer dabei. So. Und das war so unfassbar beeindruckend. Eben auch beim Elferschießen dann, wie sie diesen Ball gehalten hat. Sie hatte ja tatsächlich einen Spickzettel an ihrer Wasserflasche dran, aber den hat sie gar nicht genutzt. Das war irgendwie ganz süß, hat sie dann auch gesagt, so ja, mein Torwarttrainer hat sich da irgendwie ganz, ganz viel Mühe gegeben und ich habe das irgendwie gar nicht genutzt, weil ich irgendwie so im Moment lebe und wie auch immer. An dieser Stelle übrigens einmal ganz, ganz großes Dankeschön an Charlotte Bruch vom Tagesspiegel und Tamara Keller, die für den Deutschlandfunk unter anderem unterwegs ist, die mir die Töne zugeschickt haben von der Mixzone, weil ich mit Kreislauf bisschen und noch Zug bekommen müssen, irgendwie nach Zürich am Start war. Ganz, 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 ganz liebe Grüße an der Stelle. Und ja, an Katrin Berger einfach absoluter Wahnsinn, ihre Leistung. Ich habe wirklich, musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu heulen, wie sie auch nach dem Spiel irgendwie ihre Teamkolleginnen geherzt hat und so. Und vor allen Dingen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Sie ist ja auch Player of the Match geworden und so, alles andere wäre eine Farce gewesen, finde ich. Und sie hat tatsächlich aber so ein bisschen all das Lob von sich abgelenkt und auf andere Leute verteilt. Wir hören einen Ton, der ist auf Englisch, aber ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Ich werde das dann im Nachgang auch gerne nochmal zusammenfassen.
All the credit should go to the team, not me, because yeah, maybe it was the decisive moment in a penalty shootout, but we, everyone here should talk about with him now about the performance of the team, because that was amazing and incredible.
Also sie sagt hier, all das Lob sollte ans Team gehen, nicht an sie selber, weil ja, vielleicht wäre das der entscheidende Moment gewesen im Penalty, im Elfmeterschießen, aber alle anderen sollten jetzt hier mit ihm, also mit Vück auf der Pressekonferenz, über die Performance des Teams reden, weil das unglaublich und beeindruckend gewesen sei. Und ja, hat sie recht, aber ich finde, da macht sie sich auch ein bisschen kleiner als sie war.
Ja, also nach einem Elfmeterschießen, wo die Torhüterin einfach einen entscheidenden Fakt ausmacht, darf man auch Lob an sich ranlassen. Gleichzeitig für die Teamleistung und für diesen Abend insgesamt passt es natürlich auch zu sagen, ey, ohne den Rest der Mädels auf dem Feld bin ich auch nichts wert, in Anführungsstrichen, spielerisch und sportlich gesehen. Von daher nachvollziehbar und gleichzeitig, boah, Frau, ey, was hast du da abgerissen?
Sie ist einfach so krass. Oh mein Gott, die Liebe, die ich für Ann-Kathrin Berger und ihr Spiel übrig habe. Ihr könnt's euch nicht vorstellen. Wollen wir dann noch einmal vielleicht ein paar Worte auch über die Gegnerinnen verlieren, was ja natürlich auch, wir haben ja schon gesagt, die sind unfassbar stark am Ball, technisch, irre, schnell. Ich fand, das war schon sehr beeindruckend, vor allen Dingen auch, wie sie eben dann die Bälle in Vorwärtsbewegungen des DFBs dann super schnell abgefangen haben, haben sich aber eben auch wirklich die Zähne ausgebissen. Waren ein bisschen geduldiger, fand ich dabei, als die Spanierinnen gegen die Schweiz, aber ja, die waren schon sehr dominant, aber da dann eben auch das letzte bisschen auch gefehlt, ne?
Das letzte bisschen Glück vielleicht in dem Fall irgendwie hat denen auch gefehlt. Ja, Durchhaltevermögen haben sie gezeigt und am Ende waren sie vielleicht aber auch doch etwas überrascht und hier und da eben überfordert, was dieses Durchhaltevermögen der Deutschen wiederum angeht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Jubel zum 1:0 nach diesem Elfmeter war schon ein sehr ausgelassener. Die komplette Bank ist da schon in die Jubeltraube reingerannt. Das hatte was von so, Girls, jetzt geht's los und wir holen uns das Halbfinale, komme was wolle, weil die Voraussetzungen stimmen jetzt ja mehr als zuvor. Und dann eben dieses 1:1 von Nüsken, das hat, glaube ich, einen kleinen Knick verursacht in dem französischen Spiel, weil sie damit halt so null gerechnet hatten, dass sie überhaupt auf Gegenwehr treffen und dann nach einem Standard ein Gegentor schlucken, das hat denen einfach gar nicht so ins Spiel gepasst. Und aber trotzdem bleibt zu sagen, diese französische Mannschaft, dieser Kader, also so viel davor drüber gesprochen wurde, dass die großen Stars nicht mehr mitgenommen wurden, dieses junge Team, jeder Einzelne weiß oder sollte sich bewusst darüber sein, dass in diesem Zusammenspiel alles möglich ist zukünftig. Also mein Herz haben sie sowas von gewonnen und vor allem meinen größten Respekt.
Ich find's auch fast ein bisschen schade, dass sie jetzt eben schon im Viertelfinale raus sind. Aber dieser Turnierbaum ist einfach so unfassbar schwierig und gespickt von so krassen Teams. Also ja, in Zukunft, who knows what's gonna happen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie sich jetzt auch alles entwickeln wird, das wird sehr spannend. Ansonsten noch ein Wort vielleicht zur Schiedsrichterin. Ich fand's zwischendurch, es war kein leichtes Spiel für sie, auf keinen Fall. Ich fand zwischendurch, hat so ein bisschen gewirkt, dass sie bei Frankreich ein bisschen mehr durchgehen lässt als beim DFB-Team.
Mhm. Ja, ich frage mich manchmal, was so eine Aktion zu einer roten Karte mit einer Spielführerin auch macht, weil sie vielleicht da dann doch so ein bisschen geprägt ist im Sinne von, wow, okay, ihr seid also dazu imstande, sowas zu tun. Ich habe ein Auge auf euch. So, wer weiß, ist es nur eine Vermutung, könnte ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was du auch aufgeschrieben hattest, was mir echt oft aufgefallen ist, wie lange sie hat spielen lassen und laufen lassen, bis abseits gepfiffen wurde. Und ich denke, Alter, also wir laufen schon auf der letzten Rille, wenn jetzt die nächste auch noch kaputt geht, weil du noch nicht der Meinung bist, aber abseits zu pfeifen. Aber okay, gut.
Ja, also wirklich krass. Tess Olofsson heißt die Schiedsrichterin, die das Spiel geleitet hat. Nun, dann finde ich aber einen interessanten Punkt, den du da genannt hast, mit diesem, was das mit einer Schiedsrichterin auch macht. Ansonsten haben wir noch zwei ziemlich coole Fun Facts, finde ich, dabei, die eigentlich mehr sind als Funfacts, sondern wirklich Jubiläen. Mit diesem Spiel gegen Frankreich ist das DFB-Team das erste Team, das 50 EM-Finalmatches gespielt hat. Also Finale in dem Sinne, Finalrunde, also nach der Qualifikation. Und es ist das erste Mal, dass ein Team das geschafft hat, 50 Spiele in so einem EM-Turnier eben zu spielen. Fand ich krass. Und in diesem Spiel haben sie dann auch noch ihr 100. EM-Tor geschossen. Wieder ohne Qualifikation vorher. Und auch immer mit dabei UEFA EM natürlich. Und sind auch damit das erste Team, die das geschafft haben. Also zwei Jubiläen. Glückwunsch an der Stelle. Miri, wollen wir die abschließenden Worte mal Clara Bühl lassen?
Müssen wir.
Es war bemerkenswert, sowohl körperlich als auch dann beim Elfmeterschießen mental diesen Mut zu haben.
Werbung. Wie Werbung? Jawohl, Werbung. Wir haben einen Werbepartner am Start. Und zwar jemanden, über den ich mich ganz besonders freue. Ich bin nämlich, wenn es um Snacken geht, ein totales Nussgirl. Lass mal Chips Chips sein. Wenn da Fußball-Bundesliga oder die Europameisterschaft läuft, dann stell mir ein paar geile Cashews oder Mandeln, Macadamia-Nüsse oder am besten direkt so einen Nussmix hin. Und bei Nüssen, da gibt's auch nur eine Marke. Ihr kennt sie alle mit der orangenen Verpackung Seeberger. Und das ist so cool, weil Seeberger einfach gute Produkte herstellt und auch ein Familienunternehmen ist, seit 180 Jahren nachhaltig arbeitet, eng mit Bäuerinnen und Bauern zusammen. Seeberger fördert faire Bedingungen und eine nachhaltige Landwirtschaft. Und ihr könnt davon jetzt auch profitieren. Wir haben nämlich einen Code für euch. Mit FFP20 bekommt ihr 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop. Wenn ihr also auch, während ihr das entscheidende Spiel ums Weiterkommen schaut, lieber so Nüsse mit schokoummantelte Nüsse oder Trockenfrüchte snackt, statt Chips oder so, dann schaut bei seeberger.de oder seeberger.at vorbei und nutzt unseren Code FFP20. Gilt, wie gesagt, in Deutschland und Österreich. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und während ihr das auscheckt, podcasten wir hier mal weiter. Werbung Ende.
Und sonst so?
Die Viertelfinals sind durch. Wir haben unsere vier besten Mannschaften. Wir müssen aber einmal generell auf dieses Turnierstand jetzt schauen. Die Rekordkulisse ist immer wieder Thema bei dieser Europameisterschaft. Noch nie gab es so viele Zuschauende bei EM-Viertelfinals. Das war schon in der Gruppenphase so, dass wir Rekorde aufgestellt haben, beziehungsweise ihr alle, die da im Stadion seid. Im Viertelfinale ging es jetzt genauso weiter. 112.535 Zuschauende. Wirklich irre, auch was das Fernsehen angeht. Die Menschen, die vor der Flimmerkiste sitzen, so viele gab es noch nie. Beim Spiel zwischen Schweden und England gab es da die meisten Zuschauenden aller bisherigen Turnierspiele ohne deutsche Beteiligung. Auch richtig, richtig toll. Durchschnittlich 4,95 Millionen ZuschauerInnen da vor den Fernsehern am Start. Ich habe auch aktuell gleich mal geschaut, das gestrige Spiel haben Top 5 Marktanteil natürlich beim ZDF. 26,6% der Menschen haben vor dem Fernseher gesessen und sich dieses Spiel gestern gegeben. Das war mir aber auch relativ früh klar, dass da die Einschaltquoten stimmen müssen. Es waren noch viele andere tolle Dinge dabei. Die Schweiz ist ja nicht nur Gastgeber gewesen, sondern hat einfach auch richtig was Tolles geschafft. Ist über die Gruppenphase das erste Mal hinausgekommen bei so einer EM-Endrunde. Wir hatten eben dieses wilde Elfmeterschießen zwischen Schweden und England, was einfach auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Italien erstmals in einem Halbfinale dabei, seit weiß ich wie vielen Jahren. Ich glaube 2013 hatten die das letzte Mal mit einer K.O.-Runde zu tun. Das ist einfach richtig, richtig toll gelaufen.
Das ist wirklich fantastisch. Und dann jetzt eben dieser Abschluss dieser Viertelfinals mit dem gestrigen Spiel. Es ist ja wirklich irre. Also wir hatten auch einige Dinge eben, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hätte. Also dass die Schweiz zum Beispiel auch eben gegen Spanien sich so lange so gut anstellt und einfach sich mit Herz verabschiedet und mit einer fantastischen Livia Peng, die wir jetzt leider nicht mehr in der Bundesliga sehen werden. Ich muss es nochmal sagen, die Gute, die hat sich absolut verdient. Die ist in die Super League nach England gewechselt, zu Chelsea. Alles, alles Gute da an der Stelle. Die wirklich unfassbar krass zum ersten Mal in ihrer Karriere im Nationalteam auch in Elva gehalten. In diesem Spiel. Also total irre. Und Italien, muss ich ehrlich sagen, hat mich wirklich überrascht. Dass die Schritte machen, ja, aber so viele, dass die eben auch eben bis ins Halbfinale kommen, finde ich brutal. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Italien kann es England richtig schwer machen. Und da sind wir auch schon genau richtig. England gegen Italien, so heißt das erste Halbfinale. Wir haben nämlich jetzt erstmal 2 Tage Pause, alle ein bisschen Luft holen und dann geht's los. 21 Uhr in Genf, England gegen Italien. Die englischen Kolleginnen, ehrlich gesagt, ich liebe das ja total, in diesem Medienbereich auch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und von denen so die Eindrücke zu holen, was die so denken. Und da haben mir ein paar englische Kolleginnen irgendwie erzählt, dass die das Gefühl haben, bei denen zu Hause gehen alle schon davon aus, ja, wir sind ja im Finale. So. Und die haben aber so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil die sich auch denken so, also als ich auch gesagt habe, so, ich glaube wirklich, Italien könnte richtig nerven, könnte ein Stolperstein sein. Dann haben die gesagt so, thank goodness we're not the only ones. Ja, da ist also Alarm da. Aber es ist natürlich auch gut, das auf dem Schirm zu haben, dass es eben auch so werden könnte. Weil ja, die Italienerinnen, die haben Spanien ja auch schon genervt. Die haben Norwegen jetzt rausgehauen. Gut, Norwegen, ihr wisst mittlerweile, was ich von Norwegen halte bei dieser EM. Aber ja, das wird ein interessantes Spiel, meine Güte.
Eine Spielfrische auf jeden Fall, die Italienerinnen da auch schon wieder auf dem Platz zeigen. Und dementsprechend werden sie nicht ohne Grund in diesem Halbfinale stehen. Und dementsprechend England es auch nicht so leicht machen. Bin ich vollkommen bei dir. Einen Tag später, dann am Mittwoch, wird es wieder Zeit für die DFB-Elf, sich auf dem Rasen zu zeigen, irgendwie zusammen zu flicken und dann Mittwoch um 21 Uhr in Zürich gegen Spanien zu spielen. Und eigentlich gibt es nur einen Wunsch, den vor allem Clara Bühl hat gegen Spanien.
Hoffentlich zu 11.
Da muss sie selbst lachen, aber genau so ist es. Hoffentlich stehen sie am Ende zu 11 auf dem Platz.
Das hoffen wir auch und wir hoffen auch, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Ganz, ganz liebe Grüße an alle, die hier zuhören. Lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Das ist immer hilfreich für Leute, die uns neu entdecken, dass die Bescheid wissen, was sie hier zu erwarten hat. Und liebe Grüße natürlich auch an alle, die wir jetzt auf dem Weg dieser EM nochmal mitgenommen haben, aufgesammelt haben sozusagen. Herzlich willkommen in der Welt des Fußballs der Frauen. Wir hören uns nach diesen paar Tagen Pausen dann eben auch wieder nach den Halbfinals und freuen uns da schon sehr, sehr drauf. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, jetzt ist es auch so, ja.
Es ist Crunch-Time. Jetzt geht's richtig. Jetzt geht's richtig ab.
Jetzt geht's richtig ab. Ey, Miri, auch dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit hier am Sonntagmorgen.
Sehr, sehr gerne.
Halt gut durch. Liebe Grüße nochmal in die Schweiz, Nina. Wir hören uns und danke, dass ihr zugehört habt. Bis ganz.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hat Spaß gemacht. Die Energie, das Mannschaft zusammen sein, das war einfach perfekt.